Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast ist Sebastian Grüring bei mir zu Gast. Sebastian ist Leiter CRM und Treueprogramme bei der Galenicare Management AG. Gemeinsam mit seinem Team betreut er verschiedene Treueprogramme für die Apothekenformate der Galenica-Gruppe. Im ersten Teil des Loyalty Talk gehen wir auf den komplett überarbeiteten Sun Club der Sunstore Apothekenkette ein. Sebastian gibt einen Einblick in Zielsetzung, Vorgehen und Organisation. Zudem macht er einen Rückblick auf das erste Jahr und teilt seine Learnings. Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir über die Digitalisierung der Kundenansprache, datenbasierte Kundenbearbeitung und Erfolgsfaktoren für ein Kundenbindungsprogramm. Sebastian teilt zudem seine persönlichen CRM-Highlights und gibt Empfehlungen für Unternehmen, die ihr Loyalty-Marketing professionalisieren möchten. Hallo und herzlich willkommen zum Loyalty Talk Podcast, Sebastian.
Hallo, Michael.
Sebastian, freut mich, bist du mit dabei heute. Vielleicht zum Einstieg die obligate Vorstellungsrunde, respektive wäre super, wenn du ein paar Worte zu dir sagen könntest, wer du bist, was du machst und dann vielleicht auch gerade zu Galenica, die Firma, wo du ja dafür arbeitest und wo wir heute dann auch vorwiegend drüber sprechen.
Sehr gerne und vor allem Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Wie gesagt, ich bin der Sebastian Grüring, Leiter CRM und Loyalty Programs bei der Galenica. Galenica ist kurz ein Netzwerk von über 20 Business Units und unsere Kunden sind natürlich Endkonsumenten, aber auch Patienten, wie auch Drogerien, Arztpraxen, Spitäler. Das ist wirklich sehr, sehr viele Dienstleistungen, die dahinter stehen. Und ich arbeite präziser in der Service Unit Products and Marketing für die Amavita und Sunstore Apotheken. Also vielleicht kennen alle die Sunstore und Amavita Apotheken, aber nichtsdestotrotz, wir haben 180 Amavita Apotheken und rund 80 Sunstore Apotheken. Und dahinter arbeite ich eigentlich für die zwei Treueprogramme von diesen Apothekennetzen. Also das ist ein bisschen komplizierter, sagen wir, aber wir arbeiten für Konkurrenten auf dem Markt. Und das ist spannend, weil die zwei Treueprogramme sehr unterschiedlich sind.
Ja, spannend. Ja, darauf gehen wir dann nachher sicher noch drauf ein in der Diskussion, weil er ja eben, wie du sagst, verschiedene Programme eigentlich unter einem Konzerndach betreibt. Was fasziniert dich persönlich am Thema CRM und Loyalty-Marketing? Was findest du da so speziell und spannend dran?
Ich arbeite in diesem Feld seit mehr als 9 Jahren und ich habe natürlich eine sehr interessante Entwicklung vom Feld gesehen. Ich finde viele faszinierende Aspekte drin. Für mich, die Kundenbedürfnisse müssen im Zentrum von unseren Überlegungen sein. Also wenn wir die Kundenbedürfnisse anhand von Daten verstehen können, das ist für mich den Kern von der Arbeit. Schlussendlich, wir sind da, um die Endkunden zu bedienen. Ich finde auch faszinierend, wie die Loyalty-Programme sich entwickelt haben und wir können heutzutage viel interessante Incentives und Benefits anbieten. Mit jeglichen möglichen Touchpoints können wir wirklich die Kunden überraschen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr lebendiges Feld aus meiner Sicht von der Marketing. Und natürlich mit Marketing Automation können wir auch die Kunden wirklich bewegen, mehr einzukaufen und sich intensiver mit einer Marke auseinanderzusetzen. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Kann ich nachvollziehen, das sind auch etwa die Gründe, warum ich das Thema so spannend finde. Ist auf der anderen Seite aber auch, sage ich mal, eine Herausforderung, wenn man ein Loyalty-Programm betreibt und dann auch, sage ich mal, die ganzen eben Themen, viele Touchpoints, Marketing Automation, Data Analytics und, sind ja sehr viele verschiedene Disziplinen, sage ich mal, die man da unter einem Dach verheiraten muss und bedienen können muss oder beherrschen muss. Wie seid ihr aufgestellt organisatorisch, dass ihr das gemanagt kriegt? Weil es ja doch ein, sag ich mal, eine Herausforderung ist, eben so viele verschiedene Themen managen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und also wir sind in der Marketingabteilung. Also klassisch haben wir ein sozusagen ein Produktmanagement und eine Marketingabteilung zusammengeführt bei Galenica. In meinem Team sind wir vier, also vier Personen für zwei Treueprogramme. Das ist nicht so viel, aber nichtsdestotrotz können wir diese zwei Treueprogramme weiterentwickeln, sowohl operativ als auch strategisch. Wir haben zwei Produktmanager, also je ein Produktmanager pro Treueprogramm, ein Sachbearbeiter Prozesse und Direct Mailings, also der macht vor allem operative Direct Mailing Versende typischerweise, weil wir bei Galenica für die Marken Amavita und Synstore verantwortlich für die Direct Mailings sind. Und ich bin da als Leiter für diese kleine Team. Wir haben aber natürlich daneben viele andere Arbeitskollegen. Zwei Arbeitskollegen kümmern sich um die Marketing Automation für die zwei Treueprogramme, aber auch für Newsletter für diese zwei Marken. Wir sind natürlich in engem Kontakt mit den Finanzen, aber auch mit der Category Management, damit wir die Promotionen koordinieren können. Und das ist auch, was ich faszinierend finde, ist, dass das Marketing in sich eine Drehscheibe-Funktion hat, also wirklich in der Mitte von allen möglichen Aktionen. Wir müssen sehr viele unterschiedliche Profile in den Rahmen von einer Unternehmung kennen und eigentlich die Interessen sowohl von den Endkunden, aber auch von unseren Arbeitskollegen vertreten.
Aber das heißt im Prinzip, wir haben, sage ich mal, ein CRM- und Loyalty-Programms Kernteam, also dein Team, und ja, dann bezieht ihr quasi, ich nenne es mal so, intern wie Dienstleistungen von eben Marketing Automation Team, ja, vom Data Analytics Team und so weiter. Also faktisch sind es eigentlich deutlich mehr als diese vier Personen, also dein Team eigentlich, die für das Programm dann wirklich, wirklich arbeiten am Ende.
Absolut, also das Team, das relativ neue Team Data Analytics hilft uns natürlich, die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Bis jetzt hatten wir quasi diese Analysen selber gemacht und jetzt haben wir wirklich Profis auch im Bereich AI, im Bereich Data Analytics, die uns wirklich helfen, die Endkunden besser zu bedienen. Natürlich haben wir quasi zwei Kunden, wir haben die Endkunden, aber auch die Apotheken. Wir arbeiten für die Apotheken, damit sie selber die Patienten und die Kunden am besten bedienen können. Und diese zwei Kundengruppen müssen wir natürlich zusammen verknüpfen. Nicht immer einfach, das ist andere Interessen. Also die Kunden wollen möglichst ein einfaches und attraktives Steuerprogramm haben. Und die Apotheken müssen dieses Steuerprogramm natürlich auch erklären. Von dem her, sie wollen auch etwas Attraktives für ihr Business, aber auch für ihre Kunden, das ist klar.
Ihr hattet ja bereits ein Paid-Loyalty-Programm mit der SunCard, also für die SunStore-Apotheken.
Genau.
Und hattet dann ja im letzten Jahr, vor, glaube ich, gut einem Jahr jetzt ist es, oder hattet ihr quasi ein neues Programm, ein Freemium, also wo man quasi ein Gratis-Loyalty-Programm hat, ein Punkteprogramm und wo man dann on top auch noch ein Paid-Subscription-Programm hat, lanciert. Und das ist eigentlich ein bisschen der umgekehrte Weg, wie in viele ja gehen, oder? Viele andere machen es eigentlich zuerst ein Free und dann setzen sie vielleicht noch eine Paid-Komponente obendrauf. Also das finde ich mal zum einen recht spannend, dieser Weg. Und zum anderen, ja, was hat euch generell dazu bewogen, eigentlich dieses Konzept zu überarbeiten und dann eben halt zusätzlich zum bestehenden Paid-Loyalty-Programm dann ein Freemium oder eine Gratis-Variante noch on top zu bauen?
Ja, das ist vielleicht nicht so eine logische Entscheidung. Aber wir müssen sagen, die SunCard existierte seit mehreren Jahren. Und wir waren an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dieses Treueprogramm bedient eigentlich die Endkunden, aber auch die Apotheken nicht mehr. Wir hatten eigentlich vier Gründe identifiziert, um überhaupt dieses neue Treueprogramm zu entwickeln. Also der eine Grund war, das war nur ein Paid-Programm. Das heißt, wir konnten nur direkte Rabatte auf nicht rezeptpflichtige Artikel geben. Und das hat dazu geführt, dass der riesige Anteil von rezeptpflichtigen Artikeln war für uns nicht bekannt. Also wir konnten keine Kundenanalysen über diese rezeptpflichtigen Artikel machen. Wir konnten auch kein wirklich Benefit für die Kunden angeben für diese mit einem direkten Rabatt sozusagen. Wir geben natürlich keine Rabatte auf Medikamente, das ist klar. Und das hat dazu geführt, dass ungefähr nur 25% von unseren Kunden überhaupt Mitglieder waren. Das heißt, wir kannten eigentlich die größte Mehrheit von unseren Kunden gar nicht. Wir konnten also keine Sortimentoptimierung machen, weil wir zu wenige Daten eigentlich gekriegt haben. Und wir konnten natürlich auch kein effizientes Marketing Automation machen, weil wir auch wieder mal keine Daten hatten. Und ein Ziel für den Drehprogramm neben der Bedienung natürlich von Endkunden ist natürlich auch Daten zu generieren. Und das hat dazu geführt, dass wir quasi der Stand der Dinge gründlich hinterfragt haben und dass wir versucht haben, dann ein neues Steuerprogramm für diesen Store-Apotheken zu finden.
Wie seid ihr dabei vorgegangen? Also ja, wie vielleicht gerade auch Learnings, die du weitergeben kannst, oder wie ja, vom wirklich der initialen Idee, du hast jetzt, oder eigentlich überhaupt mal der Erkenntnis der Ausgangslage, die du jetzt geschildert hast, dann geht man ja dann irgendwann an, erarbeitet Konzept und irgendwann geht es auch an die Umsetzung. Also, wie habt ihr das gemacht?
Ja, absolut. Also wir wollten zuerst klare Ziele setzen. Und ein von diesen Zielen war sicher, dass wir mehr Kunden an unser Drehprogramm interessieren wollten. Das war der erste Punkt. Und dass dieses Drehprogramm quasi für alle Kunden überhaupt gültig war. Weil nicht alle Kunden ein Premium-Drehprogramm überhaupt abonnieren will. Also ich bin auch in diesem Fall, ich würde nie oder fast nie ein Premium-Drehprogramm onboarden. Das ist klar. Und eben die meisten Kunden wollten kein kostenpflichtiges Drehprogramm haben. Wir wollten auch deutlich den Transaktionsanteil mit Drehprogramm erhöhen. Wir waren ungefähr bei 20%. Wir wollten das innerhalb von einem Jahr auf 50% richten quasi. Und wir mussten also sehr, sehr gut die strategische Grundprinzipien eigentlich zuerst definieren. Was wollen wir überhaupt erreichen? Also neben der Verbesserung des Transaktionsanteils wollten wir mehr Bonusing anbieten, wollen wir natürlich mehr Marketing Automation betreiben. Wir wollten natürlich auch mehr Daten über unsere Kunden sammeln. Das haben wir definiert für die Grundprinzipien von diesem Projekt. Dann haben wir nach externer Hilfe gesucht und wir haben dich eigentlich ausgewählt als Expertise quasi, weil ehrlich gesagt das Know-how ein bisschen gefehlt hat. Und wir haben uns gesagt, dass eine externe Sicht quasi wirklich wertvoll wäre. Und wir haben zusammen also diese Abenteuer angefangen, ganz klassisch. Zuerst der Stand der Dinge analysiert, klassisch SWOT-Analyse, klassisch Konkurrenzanalyse, damit wir wirklich die Basis legen können. Dann haben wir nach dem besten Typ von der Treueprogramm quasi gesucht und wir haben zusammen ein bisschen die Konkurrenzanalyse angeschaut und schnell eigentlich gemerkt, dass Punkteprogramme immer wieder in der ganzen Welt das erfolgreichste Drehprogramm ist. Wir haben uns gesagt, hey, wir müssen unbedingt Punkte einführen. Das war relativ von Anfang an klar. Dann haben wir uns gesagt, aber wie können wir die bestehenden Kunden trotzdem richtig bedienen? Es gab schon ein paar Kunden, also eben 25% ungefähr unserer Kunden, die regelmäßig eine kostenpflichtige Karte gekauft haben und von interessanten Dauerrabatten profitiert haben. Das wollten wir in die Strategie des neuen Treueprogramms integrieren. Wir haben uns gesagt, hey, das Freemium-Modell verkörpert eigentlich die beste Lösung dazu. Also einerseits ein Free-Modell mit Punkten, also wirklich gratis, um die meisten Kunden zu bedienen, aber auch die bestehenden Kunden mit der Premium-Variante ebenfalls bedienen. Und die Kunden haben die Wahl eigentlich, um überhaupt ihre Bedürfnisse anzupassen. Und dann haben wir ein Business Case mit unserer Controlling-Abteilung kreiert. Wir haben wirklich die Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität von diesem Trade-Programm gesucht und ausgerechnet. Das ist wie in eine Glaskugel quasi zu schauen, aber wir haben versucht, denke ich, die Zukunft ein bisschen zu vorherzusagen. Und dann haben wir natürlich das ganze Konzept durch interne Interessensgruppen validiert, also auch bei der GL natürlich, aber auch bei anderen Zielgruppen. Wir haben die Definition von den Features in unserem Agile Release Train angefangen, also konzipiert quasi. Wir haben die Features je nach, also Berechnung von Punkteprogramm, Berechnung der direkten Dauerrabatte und so weiter und so fort. Also wir haben das wirklich agil quasi entwickelt. Wir haben das Projekt im Januar 2021 angefangen und wir haben das Programm dann im Juni 2022 gelauncht, also mit Pilotapotheken, die dann sehr regelmäßig mit uns in Austausch waren, damit wir die Bugs erkennen können. Wir hatten ein paar Bugs, wie bei jedem Projekten, und dann haben wir einen finalen Launch quasi im Juli 2022 gemacht. Also wir haben jetzt genau ein Jahr Jubiläum.
Wenn du jetzt zurückschaust als Projekt, also es ist ja gesagt, eben ihr habt im Januar 2021 angefangen mit dem Projekt und im Juni 2022, also gut eineinhalb oder knapp eineinhalb Jahre danach oder knapp eineinhalb Jahre Projektlaufzeit dann lanciert. Wenn du so zurückschaust jetzt auf diese eineinhalb Jahre, welche Learnings nimmst du da mit? Also wo du vielleicht sagst, das haben wir gut gemacht, das kann ich auf jeden Fall empfehlen oder würde ich vielleicht heute anders machen? Tipp vielleicht an andere Unternehmen da draußen oder Zuhörer da draußen, die vielleicht jetzt gerade vor der Herausforderung stehen und so ein Projekt vor sich haben?
Ja, also ich würde viel anders machen. Aber ich glaube, wir haben nicht alles komplett umgekehrt gemacht. Also was ich definitiv von positiven Learnings ziehen kann, ist, dass wir eben mit dir eine externe Beratung gesucht haben. Und ich glaube, eine externe Sicht ist ganz wichtig. Also wie gesagt, ich hatte an dieser Zeit seit 7 Jahren für dieses neue Programm gearbeitet. Wir haben zum Teil eine sehr enge Sicht und wirklich das Big Picture anzuschauen ist zum Teil extrem schwierig. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jemand Externes zu finden, weil das hilft sehr, eigentlich ein kritisches Feedback zu haben. Und dieses iteratives sozusagen Ping-Pong-Spiel ist extrem hilfreich, damit wir immer auf Kurs sind. Wir haben auch natürlich das Feedback von internen Interessengruppen gesucht, sei es von anderen Arbeitskollegen von Marketing, aber auch von der Category Management, aber auch von Apotheken. Vielleicht extra Kritik ein bisschen zu wenig von Apotheken, weil sie sind schlussendlich auch End-User. Wir haben auch sehr eng mit den Entwicklern dann während der Entwicklungsphase gearbeitet. Also ich war auch Epic Owner für dieses Projekt. Also ich hatte die Chance, wirklich mit allen möglichen Entwicklerteams zu arbeiten. Und da muss ich sagen, wir hatten eine extrem große interne Unterstützung, sowohl natürlich von den Entwicklerteams, aber auch von dem Management, von meinem Direktor, Vorgesetzten, von anderen Arbeitskollegen. Also das war sehr schön, dass die ganze Unternehmung quasi dahinter stand. Wir müssen auch sagen, wir haben vor 2 Jahren eigentlich wirklich mit Agilität angefangen bei Galenica. Also das war ein sehr neues Thema. Und dieses neue treue Programm, also heißt Sun Club, müssen wir vielleicht sagen. Sun Club war ein sehr großes Projekt und ein von der ersten großen Projekt von Galenica in dieser Konstrukt von der Agile Release Train. Was ich als negative Learnings kann ziehen, wäre definitiv, dass wir nicht genug Ressourcen für Prototypen hatten. Also wir hatten nicht so viel die Zeit, mit Endkunden zu diskutieren, was sind ihre Erwartungen. Wir hatten weder Humanressourcen, aber auch Zeit, um überhaupt das zu machen. Das ist einfach so gesehen. Wir haben wahrscheinlich auch die Apotheken, wie gesagt, zu wenig involviert, in dem Sinn, dass wir interaktiv mit denen überhaupt gesprochen haben. Das ist auch eine Eigenkritik. Die Features selber für die verschiedenen Stories von der Agile Restream waren in sehr kurzer Zeit geschrieben. Wir hatten wahrscheinlich nicht genug Zeit, um überhaupt die Interaktionen durchzudenken. Das war nicht so einfach. Und wir konnten schlussendlich nicht alles entwickeln. Wieder mal aufgrund von fehlenden Ressourcen und Zeit. Wir mussten ein Go-Live quasi ohne alle möglichen Features machen. Also wir haben den klassischen MVP-Ansatz gefolgt. Und wir mussten einfach so machen. Und dann hatten wir 3 PIs, würde ich sagen, um die Nebenfeatures noch zu entwickeln. Aber wir konnten nicht die ganze Features entwickeln. Das war auch vielleicht, was ich kann bedauern. Auf der anderen Seite, wir haben ein super Feedback von den Endkunden. Wir haben ein super Feedback auch von Apotheken. Wir können immer mehr machen, das ist klar.
Finde ich sehr spannend, was du sagst. Oder vor allem auch, eben dass ihr gemerkt habt, man hätte eigentlich mal die, einerseits die Apotheken, also eigentlich die Front, die ja schlussendlich auch wirklich im Kontakt ist mit euren Kunden, und andererseits auch die Kunden halt noch etwas stärker involvieren können.
Ja.
Weil am Schluss, ja, sind ja die beiden Parteien auch extrem dafür verantwortlich, dass es dann zum Erfolg wird, vor allem die Kunden, wenn sie es nicht akzeptieren. Oder natürlich auch die Apotheken, wenn sie den Kunden nicht erzählen, dass es ein Programm gibt, dann ja, werden es die Kunden auch oftmals nicht wissen, oder? Weil am Schluss, gerade im, sag ich mal, wenn man stationär Filialen hat, wie ihr ja eure Apotheken, ist am Schluss der Verkauf, also wie halt die Apotheken und Personal halt extremer wichtiger Multiplikator. Von dem her finde ich sehr spannend, dass man, also vor allem auch der Tipp, oder da wirklich die Zeit sich zu nehmen und vielleicht lieber nochmal das Projekt vielleicht dann nochmal etwas verlängern auf der Zeitachse, aber da halt Kunden und aber auch Mitarbeiter vor allem Front auch mit ins Boot zu holen.
Absolut. Und wenn unsere Mitarbeitenden an dem Front nicht absolut überzeugt von diesem neuen Programm sind, dann wird es automatisch scheitern. Also sie sind der erste Kontakt zu unseren Endkunden. Ich glaube, wir konnten sie trotzdem relativ zufriedenstellen. Also wir hatten eine Truppe von 20 Ambassadoren, die in den verschiedenen, derzeit 90 Apotheken eine Schulung gegeben haben, damit sie überhaupt dieses Drehprogramm sehr, sehr nah an den Mitarbeitenden bringen können. Ich glaube, das war ein richtiger Ansatz, also wirklich interne Zielgruppen zu definieren. Also hier, das war wirklich Apothekerinnen, Apotheker, aber auch Pharmaassistentinnen und Pharmaassistenten, die in die Apotheken gegangen sind, um Schulungen durchzuführen. Aber sie sprachen wirklich die gleiche Sprache als die Apotheker-Teams. Also das waren wirklich Leute von Apotheken. Und dass wir Ambassadoren für so ein großes Projekt gefunden haben, war, glaube ich, ein großer Erfolgsfaktor. Wäre viel weniger wirksam, hätten wir, also ich und mein Team, die Schulungen gemacht. Natürlich haben wir den Inhalt gebracht, aber dann die Verantwortlichkeit, um überhaupt den Inhalt weiterzugeben, war bei den Mitarbeitenden, die als Ambassadoren die Rolle gespielt haben.
Ja, und was man auch immer sieht, was du auch gesagt hast, oder ist eigentlich Unternehmen, die, wo es Unternehmen vor allem halt auch ganz von oben, über alle Stufen hinweg, dann eigentlich hinter der Idee und dem Programm steht, das sind meistens auch dort, wo die Erfolgschancen, sage ich mal, relativ hoch sind, wenn so Unternehmen, vor allem halt das Management und insbesondere das Top-Management nicht dahinter steht, wird es halt oftmals sehr schwierig. Und wie du vorher gesagt hast, ich durfte ja mit euch zusammen den Weg geben. Das war auch was, was ich gespürt habe, oder bei euch, dass wirklich das Commitment da ist. Das ist sicher aus meiner Erfahrung von vielen anderen Unternehmen auch ein extrem wichtiger Faktor, und das hat man bei euch extrem gespürt. Und ich glaube, ja, deshalb habt ihr es dann auch ich sage es mal, erfolgreich auf die Straße bekommen. Aus meiner Sicht erfolgreich, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist vielleicht gerade die Überleitung zur nächsten Frage. Ja, wie zufrieden bist du? Also wie seid ihr gestartet? Seid ihr zufrieden? Wo seid ihr vielleicht noch nicht zufrieden? Wo müsst ihr noch drehen?
Der Start, sagen wir, und hier denke ich nochmals an die Pilotapotheken, war extrem chaotisch. Aber das ist immer so, weil wir so eine große Umstellung machen mussten. Also das CRM hatte neue Funktionen plötzlich. Wir mussten eine riesige Datenbank von bestehenden Kunden auch migrieren. Es gab sehr viele neue Features, also rein die Tatsache, dass wir überhaupt Punkte für ein neues Programm bei Synstore eingeführt haben, war eine extrem große Änderung. Und ich glaube, die Menschen waren gut ausgebildet, waren parat, aber die Systeme einfach nicht. Und das ist auch normal. Deshalb brauchten wir überhaupt diese Pilotphase. Aber die Pilotphase war sehr schwierig. Also ich muss sagen, die 5 Testapotheken waren absolut Gold. Also sie haben uns sehr gut unterstützt. Die Endkunden hatten aber sehr viel Verständnis, das muss ich auch sagen. Sie waren sehr nett. Also ich war auch vom ersten Tag auch dabei mit meinen Arbeitskollegen. Es war unglaublich schön zu sehen, dass die Mitarbeiter trotzdem immer noch ein Lächeln hatten, obwohl zum Teil ein paar Schlangen sich kreiert haben. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr schnell die Bugs konnten erledigen, dass wir sehr schnell auch eine sehr, sehr stabilere Version von den drei Programmen bieten konnten. Das Interesse selber an das Free-Programm war besonders interessant. Also ich war sehr überrascht und sehr positiv überrascht, dass da sehr, sehr viele neue Kunden sehr schnell gewonnen worden sind. Wir konnten innerhalb von eigentlich diesem Jahr die Anzahl von Kunden von loyalen Kunden verdoppeln. Wir haben also unser Ziel wirklich erreicht. Was interessant ist, am Anfang haben wir natürlich mit 100% Premium angefangen, das war der bestehende neue Programm. Und dann diese Zahl hat sich natürlich sehr, sehr schön innerhalb von den Monaten entwickelt. Also das heißt, das Premium ist immer gesunken. Natürlich die Anzahl Free-Kunden hat sich ständig entwickelt. Ich glaube, und das haben wir im Business Case auch versucht zu rechnen, werden wir bald auf einem Plateau von Premium-Kunden bleiben. Vielleicht was die alte Anzahl von Premium-Kunden wird abbilden. Da bin ich gespannt zu sehen, wir sind noch nicht an diesem Stand. Aber die Anzahl von Premium-Kunden sinkt von Monat zu Monat. Und das sagt vielleicht auch, dass die Premium-Komponente von einem Treueprogramm nicht mehr so zeitnah sind. Also das müssen wir noch anschauen. Aber heutzutage aus meiner Sicht ist vor allem ein Gratis-Treueprogramm den Weg. Wir sind natürlich nicht so mächtig wie Amazon, wir können das einfach nicht so anbieten. Aber so ein Erkenntnis war extrem interessant zu sehen. Und wie gesagt, wir haben unser Ziel sowohl von aktiven Kunden und Transaktionsanteil mit Treueprogramm innerhalb von einem Jahr erreicht. Und das war für uns wirklich die zwei interessantesten Messgrößen für einen Erfolg für dieses Projekt.
Ja, finde ich noch spannend, du sagst eben, der Anteil der Premium, also die Mitglieder, die bezahlen fürs Programm, dass der jetzt sinkt oder dass Leute wahrscheinlich dann rüberwandern in den Gratis, also das Gratis-Loyalty-Programm. Das ist schon mal spannend, dann das zu beobachten, wie sich das dann längerfristig über 2-3 Jahre entwickelt, oder? Weil eigentlich, du sagst eben, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Auf der anderen Seite, ihr hattet schon ein Paid-Programm vor, was hast du gesagt, 8 Jahre, 9 Jahre, also war es schon nicht sehr, sehr früh,
ja.
Oder?
Mhm. Ja.
Viele andere haben ja erst angefangen damit in den letzten Jahren, gerade viele auch im Handel, in verschiedenen Handelsbranchen, sage ich mal. Gewisse sind wieder verschwunden, andere investieren stärker. Also ich bin da generell gespannt, oder wie sich der Markt noch entwickeln wird. Oder gerade auch in der Schweiz gibt es auch ein Beispiel, oder Migo hat auch probiert und hat es jetzt wieder reingestellt. Warum auch immer, von dem her sicher ja, generell spannend zu beobachten. Oder?
Und, absolut. Ja,
können wir uns da vielleicht in 2-3 Jahren nochmal drüber unterhalten, wie sich das dann bei euch langfristig entwickelt hat. Du hast es gesagt, oder? Jetzt im ersten Jahr waren für euch vor allem, ist klar, mal die Anzahl Mitglieder, oder? Also vor allem ist halt die Anzahl Free-Mitglieder wichtiger KPI. Ist logisch, ist natürlich ja primär in der Akquisitionsphase. Dann auch, wie viel davon sind aktiv, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so die zweite, oder? Also das eine ist Mitglieder gewinnen, das andere ist ja dann auch die Mitglieder aktiv zu halten oder zu aktivieren. Und dann, glaube ich, der Transaktionsanteil, wo du gesagt hast. Oder?
Absolut,
das, also, ja. Das sind so drei eure drei Key-KPIs, oder habt ihr da noch, oder Key-KPIs, das war jetzt eine Doppelung, eure drei KPIs, oder habt ihr da noch weitere Zahlen, die ihr verfolgt und die ihr trackt?
Wir haben eine neue KPI eingeführt, nämlich die Anzahl E-Mail-Adressen pro Treueprogramm-Inhaber sozusagen, beziehungsweise bei allen Mitgliedern, wie viel Prozent haben eine E-Mail-Adresse angegeben. Das ist bei uns relativ tief, weil wahrscheinlich das Apotheken-Business traditioneller unterwegs ist, das kann gut sein, und die Kunden ein bisschen weniger quasi die Gewohnheit haben, überhaupt eine E-Mail-Adresse anzugeben. Das passt eigentlich nicht zum Business, oder? Wenn wir ein Amazon-Kunde sind, dann müssen wir natürlich die E-Mail-Adresse geben, das ist ganz klar. Bei uns ist es anders unterwegs. He? Wir sind primär für die Gesundheit, für das Wohlbefinden unserer Kunden dabei. Und die E-Mail-Adresse ist nicht so als KPI verankert. Wir haben das versucht, bei unseren Mitarbeitenden ein bisschen näher zu bringen. Wieso? Weil wir natürlich für Marketing Automation die E-Mail-Adresse brauchen. Das ist absolut zentral. Wir wollen weg von den physischen Kommunikationsmitteln gehen. Wir wollen eigentlich immer die Digitale sein, damit wir natürlich Kosten sinken können, aber dass wir auch viel interessantere und integriertere Marketing-Automation-Journeys anbieten können, damit wir nicht nur Kunden akquirieren, aber auch Kunden binden. Das ist viel wichtiger und viel schwieriger, denke ich, als Kunden zu akquirieren. Deshalb haben wir wirklich versucht, diese E-Mail-Thematik in den Köpfen von unseren Arbeitskollegen an der Front zu verankern. Dazu vielleicht noch kurz ein kleine Anekdote. Wir haben dann einen Challenge gemacht. Das war im Juni, also letzten Monat, Juni 23, haben wir unsere Sensorapotheken gesagt, also beziehungsweise die Teams, hey, im Juni, sammelt bitte am meisten neuen E-Mail-Adressen. Wir konnten dank unserer Arbeitskollegen von der Data Analytics pro Standort quasi rechnen, wie viel zusätzliche E-Mails wurden gesammelt. Und wir konnten irgendwie den Anteil von aktiven E-Mail-Adressen um 5 Punkte verbessern. Das war nicht so viel, aber in absoluten Zahlen hat es schon ein paar mehr an E-Mail-Adressen gegeben, natürlich viel mehr Marketing-Automation-Chancen auch gegeben.
Ja, also spannend, dass du sagst, wenn ich, oder dass ihr wie halt ein Ziel habt, da wirklich die Durchdringung bei der Member-Base, also bei quasi möglichst vielen Members, das E-Mail-Opt-in einzuholen, damit ihr die Kunden halt auch per E-Mail erreicht und ja, nicht nur per Post, bis ja vorher mal gesagt im Gespräch, dass ihr sehr viel auch Direct-Mailings, also postalische Direct-Mailings macht, dass ihr da eigentlich auch Budget shiften möchtet, respektive halt postalische Mailings Anteil reduzieren und stärker in digital, in E-Mail switchen möchtet.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist wirklich zentral für alle Treueprogramme, dass sie am digitalsten sind. Wir sind nicht so weit. Wir beginnen erstmal von RFM-Modell zu reden, von Segmentierung, von unseren Kundendaten zu reden. Also wir experimentieren momentan sehr viel, auch mit Benefits, also welche Benefits passen zu welchen Kundentypen. Und ohne, sagen wir, Newsletters und elektronische Medien, elektronische Kommunikationsmittel können wir absolut nichts anfangen. Das ist absolut zentral für uns, für die Entwicklung von diesem Treueprogramm, dass wir auch lernen, dass wir A/B-Testings machen, dass wir solche Versuche generieren, dass wir eben experimentieren, um unsere Kunden besser zu verstehen.
Es gibt also die Aussage unter Loyalty-Experten, die Arbeit an einem Programm ist nie zu Ende, oder? Ja. Weil eigentlich kaum hat man lanciert, oder? Fängt die Arbeit dann richtig an, weil es dann eben darum geht, auch herauszufinden, was funktioniert, Dinge zu testen, zu optimieren. Habt ihr da vielleicht jetzt schon konkrete Pläne, wo du einen Einblick geben kannst, wo du sagen kannst, doch, da arbeiten wir jetzt dran, das kommt vielleicht demnächst oder das sind wir uns gerade konkret am Anschauen?
Also wie schon erwähnt, wir versuchen wirklich ein RFM-Modell einzuführen. Also wir haben das System Emasys als Marketing Automation Tool und dieses System erlaubt uns eigentlich ein integriertes quasi RFM-Modell einzuführen, also Recency, Frequency und Monetary Value einzuführen. Wir haben aber nur die R und M-Werte quasi eingeführt, damit wir eine zweidimensionale Matrix quasi pro Kunde berechnen können. Wir beginnen mit klassischen Lebenszyklen quasi die Kunden zu segmentieren, also für First-Time-Buyer zu aktiv, zu Defecting und dann Inaktiv-Kunden mit monetären Value zu ebenfalls zu berechnen. Das heißt also von Low-Spender bis zu Gold-Platinum-Kunden. Das gibt uns eine Matrix, wo wir jetzt versuchen viel tiefer in die Analyse einzugehen und damit wir die besten Segmente oder die Segmente, die wir unbedingt mehr bearbeiten müssen, zu identifizieren. Das ist nicht so einfach und das ist nur eine strategische Segmentierung. Wir müssen dann je nach Kampagne, je nach Bedürfnis ebenfalls taktisch segmentieren mit klassischen demografischen Segmenten oder Kriterien. Oder noch mehr in Richtung verhaltensbasierte Einkaufsgewohnheiten. Das ist noch nicht so reif bei uns. Wir lernen wirklich jeden Tag mit Segmentierung einzugehen. Das ist sicher ein sehr spannendes Feld, würde ich sagen. Und ja, wir haben auch den Plan, dass wir unsere Business Case auch revidieren, dass wir schauen, unsere Voraussagen im Bereich Rentabilität und so, stimmt das wirklich? Und wenn wir die nicht stimmen, dann müssen wir auch vielleicht der ein oder der andere Kunden-Benefit anders designen, weil wir aus meiner Sicht, wie du schön gesagt hast, immer lernen und ein teures Programm muss lebendig sein, aus meiner Sicht. Wir müssen aber nie die Kundenbedürfnisse vergessen, wir müssen nie den Endkunden vergessen und er muss immer etwas für sich finden. Das ist für mich absolut zentral in der Bearbeitung von einem neuen Programm.
Ja, definitiv, definitiv. Ja. Und auch für das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder diese, sag ich mal, datenbasierte Kundenbearbeitung, Segmentierung und solche Dinge, da sieht man ja dann auch schön, dass was wir eingangs bei der Organisation hatten, oder dass quasi dein Team, also das CRM und Loyalty Team, dann ja auch eng zusammenarbeitet mit Data Analytics, zusammenarbeitet mit dem Marketing Automation Team, weil am Schluss ist nur, wenn alle zusammen quasi dasselbe Ziel haben und zusammen in einem Team arbeiten, dann wird es auch erfolgreich, oder? Und,
absolut. Ja, absolut zentral, also dass die Teams sich gut verstehen, dass sie die gemeinsamen Ziele, also die gleichen Ziele haben, dass sie verstehen, wohin die Reise geht.
Wir haben schon ein paar Mal jetzt so ein bisschen über das Thema, oder was sind so die Faktoren oder die Erfolgsfaktoren für ein Programm gesprochen. Also wir hatten vorher zum Beispiel Management Attention oder dann auch die Front, die mitziehen muss. Du hast auch mal gesagt, oder es muss natürlich auch einfach sein für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Oder hast du sonst noch, sage ich mal, Erfolgsfaktoren, wo du sagst, die müssen sind auch extrem kritisch. Da muss man darauf Acht geben, dass man die erfüllt oder bestmöglich erfüllt, damit es dann ein Erfolg wird.
Ich glaube, Transparenz spielt heutzutage eine sehr wichtige Rolle, vor allem auch mit dem neuen Datenschutzrecht, das am 1. September von diesem Jahr in Kraft tritt, wo die Kundendaten viel mehr Wert eigentlich haben und wo wir als Unternehmen wirklich transparenter sein müssen. Ich glaube, das ist absolut zentral, dass wir durch ein Kundenportal oder durch eine App überhaupt zeigen, hey, als Kunde, wo sind meine Vorteile, was habe ich für Benefits, wo bin ich zum Beispiel in der Punktesammlung, um XY-Ziel zu erreichen. Technologie muss auch stimmen, hä? Wir müssen modern sein. Wir haben dank der neuen Programm SynClub auch unsere Systemarchitektur revidiert innerhalb von Galenica und wir schlussendlich eine viel bessere Sicht gekriegt haben, was ist überhaupt die Technologielandschaft. Und wir müssen schlussendlich auch denken, hey, schlussendlich ein treuer Kunde kommt nicht in ein Geschäft, weil es ein sehr tolles Treueprogramm anbietet. Also der Kunde kauft, weil er ein Gesamterlebnis hat. Ich glaube, das Treueprogramm, zumindest für die Apotheken, leider nur ein Beitrag ist. Wir wissen aber, der Kunde kommt vor allem in die Apotheke, weil die am nächsten ist. Er will schnell eine Lösung finden für seine Gesundheit. Aber wir können mit einem Treueprogramm dazu beitragen, dass er ein Full Experience hat. Und ich glaube, wir müssen als Treueprogramm-Experte uns nicht zu ernst nehmen. Wir müssen den Platz quasi von einem Treueprogramm verstehen. Das ist ein wichtiger Platz, sowohl für die Endkunden als auch für die Unternehmen. Und das ist eine Begleitungsfunktion aus meiner Sicht. Und schlussendlich die gesamte Erfahrung muss für den Kunden stimmen. Das ist absolut aus meiner Sicht zentral.
Das könnte ich auch unterschreiben, oder? Weil wenn, sag ich mal, das Produkt oder der Service per se schlecht ist, dann bringt dir das beste Treueprogramm nichts, weil dann wird der Kunde einmal zu dir kommen und dann wahrscheinlich nie wieder, auch wenn du ihm noch ganz, ganz viel Rabatt oder ganz, ganz viele Punkte, dann weiß ich, was gibt's. Gehen wir mal weg von Galenica und von euren Programmen, noch in die Welt da draußen. Was ist so dein, also jetzt du als Kunde, oder was ist so dein persönliches CRM-Highlight, wo du sagst, doch irgendwie, dass die haben mich überrascht oder das ist eine super Experience und da wegen dem bleibe ich bei denen oder gehe immer dorthin. Hast du da etwas, wo du sagst, that's my thing?
Ich habe ein paar Favoriten sozusagen. Also es tönt vielleicht naiv zu sagen, aber Pistisch mit ihren Tassen. Das ist schon eine sehr, sehr alte Geschichte. Also ich mag mich erinnern, meine Mutter hat immer diese Tassen bei jedem Geburtstag quasi gesammelt. Das hat dazu geführt, dass sie eigentlich mehr bei Pfister als bei IKEA kauft. Also das sind diese additional benefits, die wirklich ein Treueprogramm interessanter machen. Also heutzutage, wir müssen nicht nur Punkte sammeln oder die Möglichkeit überhaupt Punkte zu sammeln, an unsere Kunden zu geben, sondern viel mehr Touchpoint, viel mehr, wie gesagt, Überraschungen zu geben. Und so eine Tasse, das kostet sicher viel, aber das Return on Investment ist sicher sehr spannend. Und ein anderes Beispiel ist für mich Elsana Plus. Also sie haben ein sehr tolles Toy-Programm mit full digitalisiert mit ihrer Elsana Plus App. Finde ich absolut genial, wie sie auch ein bisschen diese Gesundheitsaspekte von der Versicherung, die nicht unbedingt glücklich ist oder fröhlich ist, mit einem Gamification-Aspekt bereichert haben. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie sie das gemacht haben. Aber für mich, das Top-Treue-Programm ist immer noch Supercard aus meiner Sicht. Sie haben eine tolle App. Sie bieten quasi eine Full-Experience an. Finde ich total das Paradebeispiel quasi für ein Treueprogramm. Und das ist ein bisschen die Vision, wo wir hingehen wollen.
Das sind schöne Beispiele. Ich finde auch gerade insbesondere das Erste, oder? Das ist so, was du auch gesagt hast. Das eine ist ja die Punkte, oder? Und das andere ist halt eben andere Elemente. Surprise, Delight ist ja so das Stichwort da, oder? Oder auch eben halt Gamification. Also am Schluss ist ein statisches Punkteprogramm, sage ich auch oft, oder? Wenn ich Diskussionen habe, dass ist in der Regel, mit dem gewinnt man heute nichts mehr, oder? Weil das kann ja jeder fast auf Knopfdruck mittlerweile haben, oder? Eigentlich die Schlacht um den Kunden, sage ich mal, gewinnen oder halt wirklich, oder na, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber sage ich mal, wirklich für positive Erlebnisse und vor allem auch für positive und langwirkende Erlebnisse sorgt man dann eben mit solchen Dingen, indem man dann halt vielleicht so eine Tasse bekommt oder sonst irgendein Erlebnis hatte mit der Marke, das einem einfach auch bleibt, oder? Und sage ich mal, ein monetärer Incentive, der bleibt halt vielen vielleicht dann nicht so langfristig, auch wenn er nicht zu unterschätzen ist natürlich, was es an Wirkung hat bei den Kunden, aber das rein für die Kundenbindung, vor allem die emotionale Kundenbindung, sind halt solche Elemente, wie so eine Tasse bei Pfister oder sonst irgendwas, das wirken halt schon nachhaltiger, also von dem her sehr schöne Beispiele. Ja, Sebastian, wir sind fast am Ende, ich habe noch eine allerletzte Frage.
Gerne.
Du hast jetzt eben ausführlich auch über das Projekt gesprochen etc., wenn du jetzt in einem anderen Unternehmen oder Verantwortlichen von einem anderen Unternehmen, das jetzt vor der Situation steht, wo du vor plus minus 2 Jahren gestanden bist oder ihr vor 2 Jahren gestanden seid, das Galenica, welche Empfehlungen würdest du dieser Person oder diesem Unternehmen geben, wie sie das angehen sollen?
Ich denke, dass ein Treueprogramm 2 Ziele verfolgt. Einerseits Kundenakquirierung, das ist klar, das kann überhaupt ein Eintrittspunkt sein. Aber vielmehr, denke ich, müssen wir in Richtung Kundenbindung denken. Und das hatten wir vielleicht auch zu wenig gemacht, in dem Sinn, dass wir die gesamte Customer Journey analysieren und wirklich bei jedem möglichen Lebensabschnitt, sagen wir, vom Kunden definieren, hey, welche Automations wollen wir einführen, welche Touchpoints, welche Überraschungen wollen wir einführen, damit der Kunde wirklich loyal bei uns bleibt. Einmal hatten wir für das andere Treueprogramm, die Starcard, also das Treueprogramm von Amavita, einen Test gemacht. Wir wollten Kunden, die seit 2 Jahren nicht mehr eingekauft haben, reaktivieren. Wir hatten 1% Erfolgsquote. Das heißt, es ist extrem schwierig, einen Kunde zu reaktivieren, wenn er komplett von der Marke weg ist. Deshalb als Experte in diesem Bereich sehe ich uns als Strategen, die wirklich die Kundenbindung treiben müssen.
Ja, schön. Also das heißt eigentlich, du sagst, oder man soll sich frühzeitig über die Kernpunktemechanik hinaus schon Gedanken machen, wie man eigentlich den Lifecycle des Kunden oder der Kunden bedient oder wie man Kunden vor allem auch engaged hält, wie man Kunden im Loop hält, wie man in Dialog tritt, sei das jetzt mit Marketing Automation oder halt mit anderen Aktivitäten, muss ja nicht immer nur automatisiert sein, kann ja auch mal sonst eine Surprise-Aktivität sein, aber sagst du nicht dort extrem viel Wert drauflegen und auch in der Konzeption schon relativ früh Zeit investieren.
Absolut, ja, schön zusammengefasst.
Ja, Sebastian, dann, wir sind am Ende des heutigen Talks. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die ganz spannenden Insights zum Sun Club. Du hast gerade neu erwähnt, ihr habt ja noch ein zweites Programm, die Starcard von Amavita. Dann vielleicht eine weitere Gelegenheit, da mal noch uns auszutauschen, wie ihr da vorgeht und was auch die Unterschiede sind zum Sun Club. Aber das vielleicht ein anderes Mal. Jetzt nochmal vielen Dank für die Zeit und dir alles Gute.
Dir auch, vielen Dank.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.